Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der wühlt ja nach wie vor viele Menschen auf, nicht nur Katholiken und Katholikinnen. Und die Suche nach den Verantwortlichen, die gestaltet sich zäh und immer wieder in der Kritik die Aufarbeitungskommissionen. Im Bistum Würzburg hat man sich viel vorgenommen. Die dortige Kommission hat eine Juraprofessorin als Chefin und wird schon als erste wirkliche unabhängige Kommission gefeiert. Aber wie Tobias Krone festgestellt hat, das ist doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Er hat Details.
Bernhard Rasche wurde in seiner Jugend missbraucht, in einem katholischen Ordensinternat in Franken.
Ich hatte das Bett direkt an der Tür und er kam einfach eines Abends und dann griff er mit der Hand unter die Decke mit eindeutigen Absichten. Und ich war 12 Jahre alt und habe ihm auf die Finger geklopft. Da hat er sich dann zurückgezogen und dann ging er ein Bett weiter und hat diesen Mitschüler von mir dann wirklich fast jeden Abend missbraucht. Und das war nicht der einzige. Also der Orden hat mittlerweile, spricht von mindestens 16 Betroffenen.
Die Vorfälle ereignen sich Anfang der 70er Jahre. Bernhard Rasche ist heute 63 Jahre alt. Sein Geld verdient er mit Computertechnik. Die Jugenderlebnisse verdrängte er.
Aber ich bin dann 2008 wirklich zusammengebrochen. Und da gab es wieder, sage ich mal, ein paar persönliche Dinge, die mich schwer getroffen haben, wo ich Halt gesucht habe, ganz einfach, und keinen gefunden habe, auch in mir selber nicht. Ja, und dann habe ich länger darüber nachgedacht und mich dann entschieden, den Missbrauch anzuzeigen, weil mir wurde klar, dass der Missbrauch etwas mit meinem Zustand zu tun hatte.
Juristisch ist der Fall längst verjährt. Bernhard Rasche ging an die Öffentlichkeit und konfrontierte den Bischof. Mit der Diözese Würzburg hatte sein Fall genau genommen nichts zu tun, weil der Orden, der das Internat betrieb, unabhängig ist. Dennoch engagierte sich Bernhard Rasche bis vor einem Jahr in einem Gesprächskreis von Betroffenen mit dem Würzburger Bischof Franz Jung.
Ich hatte schon das Gefühl in dem Gespräch, da ist jemand, der Bischof oder Generalvikar, die wollen zuhören, die wollen was wissen, die wollen informieren, also in gewisser Weise eine gewisse Transparenz zeigen.
Seit die Deutsche Bischofskonferenz von allen 27 deutschen Diözesen eine Aufarbeitungsstruktur fordert, bemüht sich auch Bischof Franz Jung um Aufklärung. Wie deutschlandweit vorgesehen, gibt es in Würzburg einen Betroffenenbeirat und seit vergangenem Jahr eine unabhängige Aufarbeitungskommission. In diese wiederum entsendet der Betroffenenbeirat 2 Mitglieder. Ferner sitzen Menschen mit psychiatrischen und rechtlichen Fachkenntnissen darin, unter der Leitung der Juraprofessorin Anja Arment-Traut, die selbst keiner Konfession angehört. Sie verkündete gleich zu Beginn in einem Videotalk mit dem Bischof auf Instagram, dass sie das einzige kirchliche Mitglied in der Kommission, den Personalchef der Diözese, durch einen Strafrechtler ausgetauscht hatte, obwohl die Deutsche Bischofskonferenz in den Kommissionen einen Kirchenvertreter empfiehlt. Hier ein Ausschnitt aus dem Insta-Talk.
Wir als Würzburger Aufarbeitungskommission waren im Hinblick auf diese ursprüngliche Besetzung der Auffassung, dieser Empfehlung nicht nachkommen zu wollen, um eben eine uneingeschränkte Unabhängigkeit der Kommission auch sicherstellen zu können. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Jung, auch nochmal für Ihre Unterstützung in dieser Hinsicht ausdrücklich bedanken.
Dieser Schritt macht deutlich, wie ernst es der Professorin ist, unabhängig vom Bischof zu sein. Bei vielen Betroffenen und kritischen TheologInnen erntet sie dafür Anerkennung. Nun will ihre Kommission in Würzburg einen ähnlichen Weg gehen wie die Erzbistümer Köln und München-Freising und ein strafrechtliches Gutachten in Auftrag geben. Der Fall der Diözese Würzburg könnte so als ein positives Beispiel gelten. Erst 14 von 27 Diözesen haben, Stand Mitte Februar, diese Gremien überhaupt gegründet. Doch trotz dieser Bemühungen sind nur wenige Betroffene interessiert, an der Aufarbeitungsstruktur mitzuwirken. Von den 6 Frauen und Männern im Betroffenenbeirat Würzburg sind inzwischen nur 3 übrig. 2 weniger als die vorgegebene Mindestanzahl. Warum? Der Betroffenenbeirat äußert sich auf Anfrage schriftlich. Unter anderem bringt er diese Gründe an.
Gerade Betroffene sexuellen Missbrauchs haben ihre je eigene Lebens- und Leidensgeschichte. Sich in einem Gremium zu engagieren, das sich ausschließlich mit diesem schlimmen Thema befasst, ist für viele Menschen sicher schwierig und oft retraumatisierend. Das ist sicher ein wesentlicher Hinderungsgrund für eine ablehnende Haltung. Viele nehmen der Kirche ihren Aufklärungswillen nicht ab. Warum sich dann engagieren?
Aus Sicht von Bernhard Rasche liegt es an mehreren Problemen. Zum einen an der Frage, wie der Bischof den betroffenen Beirat konstituieren wollte. Zunächst wollte er den schon bestehenden Gesprächskreis einfach in betroffenen Beirat umbenennen. Doch Bernhard Rasche protestierte. Die Sitze für den Beirat müssten öffentlich ausgeschrieben werden. Nur so könne man Transparenz gewährleisten. Das war 2020. Der Bischof lenkte ein und schrieb den betroffenen Beirat öffentlich neu aus. Ein von ihm bestimmtes Gremium aus medizinischen Fachleuten sollte aus Bewerbungen den betroffenen Beirat wählen. Schließlich fanden sich vor etwa einem Jahr 6 Betroffene zusammen. Doch wieder gab es Diskussionen. Denn es bestand keine Einigkeit darüber, ob die Betroffenen im Beirat mit Klarnamen auftreten.
Wenn ich so eine Arbeit tue, gerade als Betroffene, wir kritisieren zu Recht Intransparenz, die Vertuschung und die Verschwiegenheit, dann müssen diese Gremien genau das Gegenteil sein. Sie müssen offen sein, transparent, da müssen Klarnamen genannt werden und so weiter. Und das war nicht möglich. Und damit ist für mich kein Handeln möglich.
Berechtigtes Transparenzinteresse kollidierte hier mit dem berechtigten Schutzbedürfnis von Traumatisierten. Doch damit nicht genug. Aus dem Umfeld Betroffener ist zu hören, dass sich die Mitglieder teilweise erbittert gestritten hätten. Etwa darüber, wie stark das Gremium mit dem Bistum interne Informationen teilen oder wie viel Mitspracherecht die Betroffenen bei Studien haben sollten. Laut der Würzburger Zeitung Mainpost hätten sich manche nicht mehr beworben, da sie eine, Zitat, toxische Atmosphäre erlebt hätten. Dazu lässt der Betroffenenbeirat schriftlich mitteilen:
Der jetzige Beirat hat kein Interesse, Fragestellungen aus der Vergangenheit zu beantworten.
Bernhard Rasche und ein anderes Mitglied traten nach der Diskussion um die Klarnamen aus. Eine weitere Person wurde jüngst von den anderen Betroffenenbeiräten abgewählt.
Die Art und Weise der Kommunikation seitens der Sprecherin nach innen und außen war von Missgunst und Misstrauen durchzogen, so dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich war,
erklärt der Beirat auf Anfrage. Das Bistum will sich dazu nicht äußern. Die abgewählte Beirätin gibt gegenüber Deutschlandfunk Kultur einen anderen Grund an. Sie habe sich während ihrer Arbeit zu sehr gegen das Bistum aufgelehnt. Details dieses Konflikts sind nicht öffentlich nachzuvollziehen. Seit ihrer Abwahl treten die restlichen Mitglieder mit ihren Namen öffentlich auf. Auf Anfrage will der Betroffenenbeirat keine Berufe nennen, doch im Internet findet man sie. Geblieben im Betroffenenbeirat sind eine Mitarbeiterin einer als pfingstkirchlich eingestuften Organisation und 2 katholische Religionslehrer. Einer der Religionslehrer wurde vom Beirat in die Aufklärungskommission entsandt. Was nun zu der etwas absurden Situation führt, dass die einzige Person mit kirchlichen Verbindungen in der unabhängigen Aufarbeitungskommission ein Betroffener ist. Denn die Berufserlaubnis von ReligionslehrerInnen hängt am Segen der Kirche. Im Interview mit Deutschlandfunk Kultur sagt die Vorsitzende der unabhängigen Aufarbeitungskommission, Anja Arment-Traut, sie halte für wichtig,
dass die Betroffenen sich auch in gewisser Weise freischwimmen und sich künftig nicht mehr dem Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, sie seien nicht unabhängig. Das ist natürlich für Betroffene in besonderem Maße schwerwiegend. Wenn andere Betroffene sagen, wir können uns der Arbeit des Betroffenenbeirates nicht anschließen, weil die Unabhängigkeit in Frage steht.
Der Betroffenenbeirat allerdings müsse in dieser Sache für sich selbst sprechen.
Es sind 2 verschiedene Gremien und wir sind unabhängig voneinander. Das heißt, wenn der Betroffenenbeirat selbst hier nicht agiert, dann ist das ihr gutes Recht.
Bis jetzt hält sich die Beratungsbilanz des betroffenen Beirats in Grenzen. Gerade mal eine Person hat sich innerhalb eines Jahres von ihm beraten lassen. Möglicherweise weckt die Kirchennähe der Beiratsmitglieder wenig Vertrauen bei Betroffenen, die nichts mehr mit der Kirche zu tun haben wollen. Nicht zuletzt forderte der unabhängige Anwalt Ulrich Wastel bei der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens:
Es ist dringend notwendig, für Opfer einen geschützten Raum zu schaffen, indem sie sich äußern können. Und geschützt, meine Damen und Herren, heißt, dass ihnen niemand gegenüber sitzt, der einen weißen Kragen zum schwarzen Hemd trägt.
Sprich, die Kirche oder deren Räumlichkeiten seien kein geschützter Raum. Was hält man in Würzburg von dieser Forderung? Der Betroffenenbeirat stellt klar, dass der Schutz von Betroffenen bei ihm an erster Stelle stehe. Inzwischen bestimme er selber über neue Mitglieder. Der Bischof sei nur dann anwesend, wenn das der Beirat auch ausdrücklich wünsche. Dennoch setzen die Mitglieder stärker auf Kooperation mit dem Bischof als auf Konfrontation. Die Forderung des Münchner Gutachters Ulrich Wastel, ein geschützter Raum müsse die Abwesenheit von Kirchenmännern garantieren, kommentiert der Beirat auf Anfrage so:
Wastel sieht die Kirche eher als Täterorganisation. Diese Sichtweise teilen wir nicht.